Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
4 Jahre ist es her, dass es im Nationalpark Böhmische Schweiz lichterloh brannte. Rund 1000 Hektar Wald wurden vernichtet. Wie hat sich die Gegend seitdem erholt? Auch darum geht es heute bei uns. Und damit Ahoi und willkommen aus Prag. Mein Name ist Till Janzer. Außer in die Böhmische Schweiz schauen wir noch in tschechische Schulen und Universitäten. Denn eine NGO fördert mit Stipendien die Abschlüsse von jungen Menschen der Roma-Minderheit. Und wir sind an der tschechisch-österreichischen Grenze. Denn in České Velenice und Gmünd findet an diesem Wochenende das Festival Přechody Übergänge statt. Zunächst aber die neuesten Meldungen, heute von Daniela Honigmann.
Die Nachrichten.
Der Armeehubschrauber, der am Donnerstagnachmittag in Náměšť nad Oslavou verunglückt ist, war gerade auf dem Rückweg von einem regelmäßigen Übungseinsatz. Das Todesopfer ist eine Soldatin. Wie der Presse noch am Unfalltag weiter mitgeteilt wurde, sei der Hubschrauber beim Landeanflug aus einer Höhe von etwa 50 Metern abgestürzt. Staatspräsident Petr Pavel sprach der Familie und den Kollegen des Opfers sein Beileid aus. Am Freitagmorgen informierte die Armee auf X, dass die 3 verletzten Soldaten außer Lebensgefahr seien. Bis zum Abschluss der Ermittlungen zu dem Unglück sei der Einsatz aller Hubschrauber der Typen Venom und Viper im Armeebestand gestoppt, hieß es zudem. Nachdem erst am Montag 2 tschechische Löschhubschrauber von ihrem Hilfseinsatz in Frankreich zurückgekehrt waren, ist einer am Freitagmorgen wieder in Richtung Bordeaux gestartet. Seine Besatzung werde dort bei der Bekämpfung des Großbrandes helfen, teilte eine Sprecherin der Generaldirektion der tschechischen Feuerwehr mit. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte in der Nacht zum Freitag um die Aktivierung des Zivilverteidigungsmechanismus der EU gebeten und bekannt gegeben, dass Hubschrauber aus Tschechien und aus der Slowakei bei den Löscharbeiten in Bordeaux eingesetzt werden. Eine ähnliche Hilfe kommt ihm zufolge auch aus Kroatien und Portugal. Der tschechische Automobilhersteller Škoda hat im ersten Halbjahr 2026 seinen Betriebsgewinn im Jahresvergleich um 6,3% anheben können. Die Bilanz bis Ende Juni liegt bei knapp 1,37 Milliarden Euro. Dies geht aus dem Ergebnisbericht hervor, den der deutsche Mutterkonzern Volkswagen am Freitag veröffentlicht hat. Volkswagen selbst verzeichnet im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang von fast 31%. Škoda hat von Januar bis Juni auch seine weltweite Produktion erhöht. Es wurden 609.300 Fahrzeuge hergestellt, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Anstieg von 6,4% entspricht. Im ostmährischen Uherské Hradiště beginnt am Freitag der 52. Jahrgang der Sommerfilmschule. Das Festival begrüßt jedes Jahr Tausende von Besuchern. Als internationale Gäste werden diesmal unter anderem Regisseure aus Frankreich, Italien und aus dem Senegal erwartet. Das Programm startet schon am Freitagmittag. Zur festlichen Eröffnung am Abend wird die tschechisch-slowakische Produktion Wirbel von Tomáš Hubáček gezeigt. Das Festival dauert bis zum 30. Juli. Der tschechische Kanute Jakub Krejčí ist am Donnerstag Weltmeister im Wasserslalom geworden. Der 24-Jährige feiert damit seinen ersten Einzeltitel auf Weltniveau. Bei dem Wettbewerb im US-amerikanischen Oklahoma City hat er zudem schon die Silbermedaille im Zeitfahren beim Kajakcross gewonnen. Beim Slalom platzierte sich Krejčí mit einem Vorsprung von 69 Hundertstel Sekunden vor dem Polen Michal Pasiut. Dritter wurde der Olympiasieger Giovanni de Gennaro aus Italien. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Samstag wird es in Tschechien wieder sommerlich warm. Überall scheint die Sonne, im Süden begleitet von ein paar Wolken. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 24 bis 29 Grad.
Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick, Daniela. Am Donnerstag hat sich der verheerende Waldbrand im Nationalpark Böhmische Schweiz zum 4. Mal gejährt. Wie hat sich die Landschaft in den betroffenen Gebieten inzwischen erholt? Wie lebt es sich in den dortigen Gemeinden heute? Und wie ist der Park auf mögliche künftige Brände vorbereitet? Marketa Kachlikova berichtet.
Vor 4 Jahren, am 23. Juli 2022, brach im Nationalpark Böhmische Schweiz der verheerendste Waldbrand in der jüngeren Geschichte Tschechiens aus. Das Feuer zerstörte eine Fläche von über 1000 Hektar. In der Spitze waren täglich 9 Hubschrauber, 5 Flugzeuge und über 700 Feuerwehrleute im Einsatz. Bewohner 3 Dörfer mussten ihre Häuser verlassen und in Mesna wurden 3 Gebäude von den Flammen vernichtet. Die 2 Saisons nach dem Brand waren für die örtlichen Unternehmer tragisch, doch inzwischen hat sich das Gebiet erholt. Roman Pluhacek besitzt 3 Pensionen in der Gemeinde Mesna und sagt:
In den nachfolgenden Jahren war offensichtlich, dass die Touristen in den Nationalpark wieder zurückkehren.
Der Brand stellte das Rettungssystem und die Verwaltung des Nationalparks auf die Probe. Das Schutzgebiet ist nun in puncto Brandschutz einzigartig. In den letzten 4 Jahren sei ein System entwickelt worden, das zu den umfassendsten in Tschechien zähle, bestätigt Parksprecher Tomáš Salov. So wurden beispielsweise Wassersäcke und 2 stationäre Drohnen im Einsatzgebiet stationiert. Die Parkwächter suchten das Gelände aber auch mit tragbaren Drohnen ab. Er überprüfe die Umgebung mit Wärmebildkameras auf eventuelle Brände oder Glutnester, berichtet Miroslav Rohlík, einer der Rancher. Der Brand brach vor 4 Jahren nur einige hundert Meter entfernt vom Zentrum der Böhmischen Schweiz aus, dem Ausflugsort Žensko. Kateřina Horáková ist dort seit 2 Jahren als Bürgermeisterin im Amt.
Ich denke, die Gemeinde hat inzwischen einen großen Schritt nach vorne gemacht. Vor 2 Jahren steckten wir tief in den Schulden. Selbst die Gehälter konnten nicht mehr ausgezahlt werden und wir mussten die Straßenbeleuchtung einschränken. Das war eine direkte Folge des eingebrochenen Tourismus. Inzwischen hat sich die finanzielle Lage stabilisiert. Da die Edmundsklamm teilweise wieder geöffnet werden konnte, fließen der Gemeinde daraus wieder Einnahmen zu. Generell geht es uns wirtschaftlich wieder gut.
In der Böhmischen Schweiz beginnt derzeit der Brandschutzeinschlag von Trockenholz. Man wolle bis zum Jahresende 15.000 Kubikmeter Holz schlagen, sagt Nationalparksprecher Tomáš Salov.
Dieser Einschlag hat zum Ziel, die Bedingungen für einen eventuellen Löscheinsatz zu verbessern. Auf den abgeholzten Flächen werden anschließend Baumarten gepflanzt, die eine höhere Brandbeständigkeit aufweisen, insbesondere Buchen und Eichen.
Unmittelbar nach dem Brand tauchten in der Böhmischen Schweiz Organismen auf, die an Brandflächen gebunden sind, wie unterschiedliche Insekten- oder Moosarten. Aktuell zeigen sich auch weitere Arten, etwa aus der Tierwelt, die typisch für offene Landschaften sind. Dazu gehören zum Beispiel der Neuntöter und die Nachtigall. Laut Tomáš Salov hat sich das Gebiet seit 4 Jahren bis zur Unkenntlichkeit verändert.
Heute kann man ganz ohne Übertreibung von einem Meer aus Grün sprechen, das sich über die gesamte Brandfläche ergossen hat. Es handelt sich vor allem um Pionierbaumarten, unter denen aktuell die Birke dominiert. Wenn man jedoch in das Unterholz dieser Birken blickt, sieht man dort bereits auch Keimlinge oder kleine Bäumchen anderer langlebiger Baumarten des künftigen Waldes.
Der Brand habe die Umwandlung der vom Menschen stark veränderten Waldökosysteme beschleunigt, erläutert der Parksprecher.
In der Böhmischen Schweiz wurden nämlich in der Vergangenheit, insbesondere in der Zwischenkriegszeit, monokulturelle Fichtenbestände gepflanzt. Die Nationalparkverwaltung arbeitet von Beginn an daran, diese Bestände in naturnähere Wälder umzuwandeln. Durch den Waldbrand haben die Ereignisse nun jedoch eine ganz neue Dynamik gewonnen. Man kann sagen, dass das System, das der Mensch einst aus dem Gleichgewicht gebracht hat, jetzt einfach von selbst zu seiner Balance zurückkehrt. Wir kommen zu einem gesellschaftspolitischen Thema. In den Schulen Tschechiens gibt es zahlreiche Talente, die an gesellschaftlichen Vorurteilen scheitern oder an einem niedrigeren Selbstvertrauen. Damit mehr junge Menschen aus der Roma-Minderheit in Tschechien einen Schul- oder Universitätsabschluss machen können, vergibt die NGO Romea auch dieses Jahr wieder Stipendien. Die Details dazu hat Daniela Honigmann.
100 junge Roma und Romnia in Tschechien werden im kommenden Schuljahr wieder ein Stipendium bekommen, das ihnen den Weg zu einem höheren Schulabschluss oder auch zum Hochschuldiplom erleichtern soll. Seit 10 Jahren schon schreibt die Organisation Romea die Bewerbungen aus und der Erfolg dieses Programms sei eindeutig, sagt Projektmanager Stefan Balog.
Die Quote jener Teilnehmer, die das jeweilige Förderjahr auf einer Mittel- bzw. Hochschule beenden, liegt bei 98,5 bis 100%.
Jene ausgewählten Jugendlichen, die eine weiterführende Schule besuchen, bekommen umgerechnet 620 Euro pro Schuljahr. Für Hochschulstudenten sind es umgerechnet 1075 Euro. Neben der finanziellen Unterstützung werden aber auch Beratungen angeboten, zudem weitere Bildungsaktivitäten oder regelmäßige Treffen mit Gleichaltrigen. Veronika Banova hat sich dank des Romea-Stipendiums ein Jurastudium an der Westböhmischen Universität in Pilsen leisten können. Sie berichtet.
In den letzten Studienjahren konnte ich mir dann schon selbst etwas hinzuverdienen, weil ich als Assistentin in einem Anwaltsbüro gearbeitet habe. Dabei hat sich für mich die Bedeutung des Stipendiums verändert. Mir wurde bewusst, wie wichtig die Community und die Kontakte zu anderen sind. Ich habe dadurch viele inspirierende Menschen kennengelernt, aber natürlich auch viele Studenten, die von ähnlichen Herausforderungen standen wie ich. Wir konnten uns so gegenseitig unterstützen.
Dass Mitglieder der Roma-Minderheit häufig keinen gehobenen Bildungsweg einschlagen, liege oft nicht an den mangelnden persönlichen Fähigkeiten, schätzt Banova ein. Vielmehr könnten sich junge Roma und Romnia häufig einfach gar nicht vorstellen, dass ihr Lebensweg auch an eine Hochschule führen kann. Und weiter schildert die Juristin.
Während meines Studiums habe ich auch als Assistentin bei Sozialdienstleistern gearbeitet. Dort hatte ich oft Kontakt mit Familien, die nicht daran glaubten, dass ihre Kinder durch den Hochschulbesuch in einen bestimmten Beruf gelangen könnten. Darum raten sie ihnen von einem Studium lieber ab.
Junge Menschen aus eher niedrigen sozialökonomischen Familienverhältnissen auf ihre Möglichkeiten hinzuweisen, ist daher auch ein Ziel, das die NGO Romea mit ihrem Stipendienprogramm verfolge, bestätigt Stefan Balog. Wenn die Ausschreibung jedes Jahr im Juli startet, würden die Informationen darüber möglichst weitläufig verbreitet, etwa über die Massenmedien oder ein Netz an Partnerorganisationen, so der Projektmanager. Finanziert werden die Stipendien durch private Spenden und Stiftungsgelder. Zur Bedeutung des Förderprogramms sagt Balog.
Ich sage immer, dass ich froh wäre, wenn es das Programm in 20 Jahren nicht mehr geben müsste. Denn wir gleichen wirklich die Ausgangsbedingungen aus, mit denen junge Menschen in das Bildungssystem eintreten. Wir unterstützen sie, damit sie sich nicht so oft einen Schülerjob suchen müssen. Denn häufig handelt es sich um Kinder von Alleinerziehenden.
Staatliche Mittel beziehe Romea für dieses Programm nicht, unterstreicht Balog. Dennoch gäbe es einen Austausch mit dem zuständigen Ressort.
Das Bildungsministerium hat eine eigene Förderung für Roma an Mittelschulen und Konservatorien. Ich würde mir wünschen, dass dieses Programm künftig etwas abgeändert wird. Denn in der derzeitigen Form ist es absolut ineffektiv. Wir bei Romea und viele weitere Organisationen, die sich um junge Roma kümmern, haben hingegen das Know-how, wie man am besten mit ihnen arbeitet. Das Ministerium sollte uns also entweder Geld geben, damit wir das im Großen umsetzen können, oder es sollte sein eigenes Programm effektiv gestalten.
anebo změňte ten program tak, aby byl efektivní.
Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Eine Doppelstadt und ein Kulturprogramm, das die Grenze überwindet. Dies ist seit mehr als 20 Jahren das Konzept, nachdem das internationale Kulturfestival Přechody Übergänge stattfindet. Orte des Geschehens sind die niederösterreichische Stadt Gmünd und das südböhmische České Velenice. Was an diesem Wochenende in den beiden Gemeinden direkt an der Staatsgrenze so los ist, berichtet Organisator Thomas Samhaber im Interview mit Radio Prag International. Die Fragen stellte Daniela Honigmann.
Herr Samhaber, wir sprechen auch dieses Jahr wieder über Přechody, Übergänge, das internationale Kulturfestival in Gmünd und České Velenice. Diesmal findet es vom Freitag bis Sonntag, also vom 24. bis zum 26. Juli statt. Was sind denn in diesem Jahr die Programmhighlights?
Das ist immer eine ganz schwierige Frage, weil wir so viel verschiedene Dinge haben. Also es sind 500 Stunden Kulturprogramm, dass es schwer ist, jetzt beispielhaft etwas herauszugreifen. Ich glaube, das Besondere ist, dass es eben sehr vielfältig ist. Wir haben viele Musikgruppen aus ganz Europa und auch aus Moldawien. Viele haben heuer den Schwerpunkt eher in Richtung Jazz. Und dann gibt es natürlich für Kinder, Kindertheater, viele Workshops haben wir eingebettet. Man kann auch nicht nur jetzt am Abend zu Musikgruppen gehen oder untertags, sondern kann sich in dem ganzen Tag, in der ganzen Doppelstadt Gmünd und České Velenice bewegen und das eine oder das andere mitnehmen. Von einem Akrobatik-Workshop bis zu einem Vinyl-Platten-DJ-Workshop, bis zu Ausstellungen über Kafka, Rilke-Orte kommen vor. Das heißt, man kann sich in dieser Doppelstadt bewegen und auf den Spuren der Geschichte wandeln. Und dazu hat man eben musikalische Highlights, aber auch ganz kleine Konzerte, zum Beispiel in 6 verschiedenen Kirchen, die sich dort unmittelbar vor Ort befinden.
Mhm. Musik ist ja bekanntlich besonders gut dafür geeignet, die Menschen zu verbinden. Kann man auch sagen, dass zu den Konzerten dann die meisten Menschen kommen?
Es ist praktisch wirklich auch so, dass wir so untertags die Möglichkeit schaffen für Begegnung und da sind dann einmal da 100 und dort 100 Leute und gegen Abend wird es immer dichter und am Ende des Abends treffen wir uns eigentlich alle und das ganze Publikum im Schlosspark in Gmünd. Und da ist dann wirklich, da sind da manchmal 2000, 3000 Leute im Schlosspark, wo wir dann verschiedenste Musikrichtungen gemeinsam erleben und gemeinsam hören.
Und Sie haben die Konzerte in den Kirchen erwähnt. Ist das eine Besonderheit in diesem Jahrgang oder findet das häufiger statt?
Wir haben das einmal als Experiment versucht und das ist so schön aufgegangen. Wir haben hier auf wirklich engstem Raum 6 verschiedene Kirchen, die alle eine ganz andere Geschichte erzählen. Eine gotische Kirche, dann die St. Agnes von Böhmenkirche aus den 30er Jahren in České Velenice. Dann gibt es die evangelische Friedenskirche, eine kleine Dorfkirche. Oder die in den 50er Jahren so als Mahnmal gegen den Kommunismus in Gmünd entstandene Herz-Jesu-Kirche. Und die bieten sich an, dass man sie bespielt, dass man etwas über die Geschichte erzählt, von der eben St. Agnes von Böhmen bis hin in der Friedenskirche, dass man das Thema Frieden präsentiert. Und da spielt ein Ehepaar, das in der Ukraine gelebt hat, er kommt aus Russland, sie aus der Ukraine, ein Ehepaar, das die Liebe verbindet und die werden zum Thema Frieden gemeinsam musizieren.
Und auf der Website des Festivals lädt ein Foto einer Lichtinstallation ein. Ja. Zu sehen sind überdimensional große Quallen. Was hat es damit auf sich? Wo sind die zu sehen?
Unser Festival zeichnet sich auch aus, dass wir immer wieder nonverbales Theater bringen, das von allen verstanden wird. Und ich muss sagen, in Tschechien ist die Qualität an diesem Theater natürlich einzigartig, weltweit einzigartig. Und wir lieben es, immer wieder Theatergruppen aus Tschechien einzuladen zu uns. Und dann bleibt der Mund offen. Und diesmal ist es die Gruppe Vosa aus Prag, die mit überdimensionalen Meerestieren und Walfischgesängen den Schlosspark bespielen und die Menschen in Staunen versetzen. Es werden 14 Schauspieler tragen. Die Schauspieler sind unsichtbar. Die Fische und Meereswesen sind beleuchtet und werden den ganzen Schlosspark verzaubern. Es ist auch ein bisschen eine Vorausschau auf Kulturjahr, Kulturhauptstadt Budweis 2028, wo in Gmünd die Landesausstellung stattfindet zu dem Thema Wasser. Also auch da soll man schon auf den nächsten Kulturgenuss ein bisschen Gusto bekommen.
Und da gibt es dann auch direkte Zusammenarbeiten, wenn Budweis Kulturhauptstadt ist?
Wir sind dabei, ja, genau. Da gibt es Kontakte. Mhm. Und wir möchten das Festival 2028 noch einmal machen, eben genau, wenn Budweis Kulturhauptstadt ist und das in enger Kooperation auch abwickeln, damit man da eine schöne Ergänzung und Verbindung hat.
Mhm. Gut, das Festivalprogramm bietet rund 50 Veranstaltungen in 3 Tagen. Sie alle sind kostenlos. Ja. Wie schaffen Sie das?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Wir bekommen von den Gemeinden ein bisschen Unterstützung und das Kunststück ist dann immer aus dieser Unterstützung durch Förderstellen mehr zu machen. Wir haben ein eigenes Interreg-Projekt eingereicht, ein Kleinprojekt unter dem Titel Connected Places, wo 8 Studentinnen aus Tschechien und Österreich mit uns gemeinsam die Workshops abwickeln. Und sozusagen, wir versuchen nicht bei den Künstlern zu sparen, nicht bei der Qualität zu sparen, sondern wenn, dann nur bei uns selbst, weil wir das auch, natürlich ist eine Leidenschaft von uns und wir möchten möglichst vielen Menschen einen barrierefreien Zugang zu Kunst ermöglichen. Denn Kunst für ein kulturinteressiertes Publikum zu machen, ist einfach. Wir möchten Kunst nutzen, um Menschen zusammenzubringen, ohne Zugangsbeschränkungen und ohne das kommerzielle Interesse immer im Vordergrund zu haben. Es gibt zu essen, es gibt zu trinken, es gibt Musik, es gibt alles, aber das kommerzielle Interesse sollte für 3 Tage einmal im Hintergrund sein und die Begegnung der Menschen im Vordergrund.
Und wenn Sie von Barrierefreiheit sprechen, nun sind ja Gmünd, also das niederösterreichische Gmünd und das südböhmische České Velenice durch eine Staatsgrenze verbunden, die stellt dann aber eben keine Barriere mehr dar, nehme ich an.
Genau so ist das. Also diese Grenze hat ja so viel Geschichte eingeatmet an Trennungen und wie Sie sagen, eine Grenze kann auch verbinden. Jetzt ist sie mehr eine Verbindung und heuer ist die etwas absurde Situation entstanden, dass der Autogrenzübergang durch eine Baustelle gesperrt ist. Und meine Frau als Künstlerin hat gesagt, die ganze Welt ist Baustelle. Das heißt, wir thematisieren das. Wir haben einen Bus-Shuttle, der die Menschen zum Fußgängerübergang bringt. Da kann man dann ganz leicht die Grenze überqueren. Und so soll es möglichst vielen Menschen möglichst einfach ermöglicht werden, im anderen Land Veranstaltungen zu besuchen. Am Schluss soll es so sein, dass alle so schwindelig sind, dass sie nicht mehr wissen, ob sie in Österreich oder in Tschechien sind. Und es ist ja auch dann manchmal unerheblich.
Ja, und das ist auch ein sehr schöner Gedanke.
Vielleicht möchte ich auch das noch betonen. Meine Frau Brigitte Demper-Sandhaber ist Künstlerin, wird auch wieder eine Installation im Schlosspark machen. Wir beide kommen aus dem Bereich der Regionalentwicklung. Also wir sind nicht in erster Linie Kulturveranstalter, sondern unser Anliegen ist, Menschen zusammenzubringen. Und wir sind so verliebt in Südböhmen, in diese wunderbare Region, dass es uns einfach auch ein riesiges Bedürfnis ist, dieses wunderbare Land nach Österreich hin mehr zu öffnen und den Österreicherinnen und Österreichern mehr Möglichkeiten zu geben oder Anlass zu geben, dieses schöne Nachbarland zu besuchen. Und wir lieben die hohe Qualität und Originalität tschechischer Kunst und Künstler und Musik. Und es ist immer halt für uns ein großes Vergnügen, wieder eine Gruppe zu finden, die wir hier einladen dürfen.
Soweit Thomas Samhaber, Gründer und Organisator des internationalen Kulturfestivals Prechow die Übergänge. Am Samstag haben wir für Sie unseren dritten Teil über die Geschichte von Radio Prag International. Es geht dabei darum, wie sich der Sender während des Tauwetters in den 1960er Jahren und dem Prager Frühling verändert hat, sowie das Rollback nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.